Und da hat sich das erst für mich so richtig realisiert, dass ich ihn ja niemals, ja, wie soll ich sagen, dass ich ihn ja niemals haben kann. Und das war der erste Moment, wo es halt richtig, richtig wehgetan hat.
Hallo und herzlich willkommen zu Stahl aber herzlich. Und heute ist Dominik bei mir. Und Dominik ist es Jahre seines Lebens, also genau genommen 38 Jahre lang, sehr gut gelungen, allein zu leben. Und er hat sich damit auch glücklich gefühlt. Er hatte einen guten Freundeskreis, einen interessanten Job und kam einfach gut klar. Und dann hat er sich aber heftig verliebt. Leider unglücklich. Und jetzt ist es vorbei mit dem Gefühl, ich kann gut allein sein. Was hinter all dem steckt und wie es für ihn weitergehen kann im Leben, das ergründen wir jetzt. Hallo Dominik, herzlich willkommen bei mir in Trier bei Stahl aber herzlich. Schön, dass du da bist. Und welchen Kummer hast du sozusagen mitgebracht?
Ja, hallo. Kummer ist genau das richtige Stichwort. Es ist auf der einen Seite ein Liebeskummer, den ich mitgebracht habe, der aber für mich jedenfalls noch ganz andere Facetten so berührt, unter anderem eben das Thema Einsamkeit, aber auch vielleicht ein Stück weit Beziehungsmuster, Beziehungsstrategien und so weiter.
Ja, Liebeskummer und Einsamkeit, das ist leider sehr, sehr eng miteinander verbunden, die beiden Themen. Weil oft fühlt man sich ja viel einsamer in entweder einer unglücklichen Beziehung, die zwar noch besteht, aber einfach unglücklich ist, oder eben bei Liebeskummer, als wenn man allein ist, ne? Weil man hat, dann hat man nicht so ein Sehnsuchtsobjekt, ne? Aber erzähl du mal, ich will ja gar nicht so viel reden. Erzähl doch einfach mal ein bisschen deine Geschichte, die dazugehört.
Ja, bei mir ist es eine unglückliche Liebe, also ein unglückliches Verliebtsein in den letzten Jahren. Ich bin jetzt 41, ich bin mein ganzes Leben lang alleine gewesen. Also ich hatte keine Beziehung und ja, von so kleinen Versuchen mal abgesehen. Und es hat mir eigentlich nie was ausgemacht. Ich denke, so ein einsames Wochenende mal oder mal einzelne Tage, so wie es vielleicht jeder kennt, wenn er mal alleine ist. Aber im Großen und Ganzen kam ich damit gut zurecht und empfand das Alleinsein als eine Stärke. Ich konnte alleine in Urlaub fahren und habe mich prima amüsiert. Ich habe alles Mögliche gemacht. Ich habe ein ganz tolles Leben geführt und mich eigentlich nicht besonders einsam gefühlt. Ich habe auch Freunde, das ist auch eine starke Ressource, und meine Familie, die ein paar hundert Kilometer von mir entfernt wohnt, also Geschwister und Eltern und sonstige Verwandte, Nichten habe ich auch. Ja, und vor 3 Jahren ist ein Mensch in mein Leben getreten, mit dem sich das alles irgendwie verändert hat.
Okay, bevor du mir erzählst, was da passiert ist, bin ich einfach sehr neugierig. Also vor 3 Jahren warst du ja dann 38, ne? Du hast gesagt, du wirst 41. Genau. Ich finde es schon ungewöhnlich, dass du 38 Jahre lang im Grunde keine ernstzunehmende Beziehung hattest und anscheinend auch gar nicht so einen Bindungswunsch, vielleicht so einen dringenden, verspürt hast. Kannst du mir kurz was dazu erzählen?
Ja, also warum das so war, kann ich gar nicht so genau sagen. Ich habe mich nicht unvollständig damit gefühlt. Ich habe im Freundeskreis natürlich viele Pärchen und so gehabt und habe immer so überlegt, ist das so für mich auch das Richtige? Und irgendwie hat mir nichts gefehlt. Ich habe natürlich der Prototyp von Beziehung, die Beziehung zwischen meinen Eltern als Kind, als sehr brüchig erlebt, obwohl meine Eltern immer zusammengeblieben sind, aber sie haben sich sehr viel gestritten. Vielleicht ist das ein bisschen eine Ursache dafür, aber wie gesagt, bis vor 3 Jahren hat mich das gar nicht so besonders belastet und ich habe nicht die Sehnsucht gespürt, an diesem Zustand was zu ändern.
Dominik erzählt, dass seine Eltern sich sehr viel gestritten haben und da gehen bei mir sofort alle Warnlampen an, weil ein zerstrittenes Elternhaus ist für Kinder sehr belastend. Und Dominik hat nämlich auch gesagt, sie haben sich nie getrennt. Und tatsächlich ist es so, das haben viele psychologische Studien ergeben, dass für Kinder aus zerstrittenen Elternhäusern eine Trennung besser zu ertragen ist als ein Dauerstreit. Weil wenn die Eltern sich dann irgendwann trennen, können die Kinder erleben, Mensch, es gibt doch nochmal ein Happy End. Mama und Papa sind jetzt getrennt, sie kommen alleine besser klar, machen sich vielleicht ein neues Leben und irgendwie gibt es sowas wie ein Happy End und dieses Gefühl, Krisen kann man bewältigen. Bleibt dieser Zustand aber dauerhaft erhalten für Kinder und die Eltern bleiben zusammen, aber es wird nie irgendwie besser, entsteht nie dieses Gefühl, dass man Krisen auch bewältigen kann, dass es irgendwann besser wird. Und das hinterlässt den Kindern ein ganz, ganz großes Ohnmachtsgefühl. Und dieses Gefühl, ich kann auf Beziehungen eigentlich keinen wirklichen Einfluss nehmen, weil meine Eltern haben mir das so vorgelebt. Also es wird nichts besser, man kann es nicht handeln, man kann es nicht lösen. Und psychologische Studien haben ergeben, dass Kinder aus zerstrittenen Elternhäusern die höchste Gefahr haben, später selbst große Bindungsprobleme zu haben. Mehr noch als Kinder aus anderen Elternkonstellationen. Dominik, für mich klingt das so ein bisschen an, in meinen professionellen Ohren, dass für dich das Alleinsein im Grunde genommen auch ein kleiner Schutz war. So hört sich das für mich an. Und es ist ja oft so, dass wenn Kinder eben aus zerstrittenen Familien kommen, dass die tatsächlich später auch Probleme haben, sich zu binden. Also das Vorbild deiner Eltern war nicht so toll.
Ja, das kann man so sagen. Also wenn ich das von oben betrachte, würde ich dem zustimmen. Ja.
Ja, also würdest du auch zustimmen, dass das für dich im Grunde um dieses sich nicht binden auch eine kleine Sicherheitszone für dich war?
Ja, also das kann ich irgendwie rational nachvollziehen, aber so ganz emotional habe ich das nie so empfunden. Das war nie eine bewusste Entscheidung. Ne? Das war tatsächlich was sicherlich eine Rolle gespielt hat, das würde ich schon sagen. Vor allen Dingen jetzt im Rückblick. Aber in der Situation selbst habe ich das gar nicht als, ja, besonders strategisch oder so empfunden.
Ja, würdest du sagen, weil ich bohre jetzt so ein bisschen auf diesen Punkt darum, weil man wundert sich ja vielleicht ja doch über die Jahre, wenn man merkt, andere verlieben sich auch und gehen in Beziehung oder scheitern oder was auch immer und Herzschmerz und Dramen, wie das halt so ist in jungen Jahren oft. Und dass, wenn das so bei einem selber gar nicht so stattfindet und du das ja anscheinend auch gar nicht so hinterfragt hast oder du dich auch gar nicht so gewundert hast, könnte es eventuell sein, wenn du jetzt drauf guckst und wenn ich dich danach frage, dass du diese Themen irgendwie auch so ein bisschen verdrängt hast aus deinem Leben?
Ja.
Ja, also ja. Kannst ruhig zwei Sätze also, mehr dazu sagen.
Ja, also ich weiß nicht, was ich mehr als ja dazu sagen soll. Also es könnte sein.
Ja.
Und so ganz genau weiß ich es aber nicht. Mhm. Aber es kann gut sein, ja.
Ja. Hört sich für mich so ein bisschen an. Also bei mir entsteht so das Bild, aber wir werden ja sehen, wohin uns das Gespräch führt, dass da vielleicht doch in deiner Kindheit, dass das doch einige Spuren hinterlassen hat, die du für dich auch vielleicht jetzt nie so bewusst aufgearbeitet hast, aber irgendwann unbewusst bei dir so ein Ding entstanden ist. Beziehung ist nichts Gutes, da gibt es auch nicht unbedingt ein Happy End. Und irgendwie unbewusst diesem Thema ein bisschen aus dem Weg gegangen bist, es auch nicht weiter hinterfragt hast, bis dann was passiert ist.
Ja, es stimmt auf jeden Fall, dass ich Beziehung nicht als etwas besonders Attraktives angesehen habe, als was Erstrebenswertes.
Genau.
Und ich habe auch die Beziehungen in meinem Umfeld, im Freundeskreis und so weiter, die teilweise sehr auch problematisch waren oder dann auch auseinandergingen wieder, vor allen Dingen so in den ersten Jahren in der Jugend und so. Die ersten Beziehungen haben meistens nicht lang gehalten oder dann hatten meine Freunde auch teilweise Partnerinnen. Naja, da habe ich mir auch so meinen Teil gedacht. Aber egal, es hat für mich nicht was besonders Erstrebenswertes gehabt. Und ich habe, so wie ich gerade gesagt habe, das Alleinsein eher als eine Ressource empfunden, als eine Stärke und habe mich voll und ganz auf mich konzentriert, habe auch für mich alleine an verschiedenen Themen gearbeitet und eigentlich mit dem Thema auch ein Stück weit abgeschlossen.
Ja, also die Autonomie, sag ich mal so, war für dich die sichere Insel, ne?
Ja.
Auf der du dein eigener König warst, der Herrscher in deinem eigenen Reich. wo dich jetzt auch keine näheren Beziehungspartner irgendwie ins Unglück stürzen konnten, ja, oder du Kompromisse eingehen musstest. Denn auf der autonomen, einsamen Insel ist man ja wirklich freier Herrscher quasi über sein Leben. Und es ist ja oft so, dass viele andere Sachen wie Freundschaften oder wie Job und so weiter, ich sag mal so, besser kontrollierbar sind als unbedingt nahe Liebesbeziehungen.
Ja.
Ne? Das sind ja oft, ja, also bei vielen Menschen die Bereiche, jetzt auch nicht immer, aber wo man sagt, okay, da habe ich Einfluss drauf, da läuft es rund, im Job weiß ich, was von mir erwartet wird oder was ich will. Mit den Freunden hat man in der Regel jetzt auch nicht so viel Stress. Natürlich gibt es da auch mal Stress oder Freundschaften zerbrechen, aber so eine enge Liebesbeziehung ist schon eine andere Nummer, was das sich einlassen betrifft.
Ja, genau. Und das hat mir vielleicht sogar ein bisschen Angst gemacht oder so, da habe ich mich dann irgendwie so ein bisschen von fern gehalten.
Genau. Ja. Auch ein bisschen Angst gemacht.
Ja. Ja, und dann habe ich, wie gesagt, vor 3 Jahren jemanden kennengelernt. Einen jungen Mann. Und wir haben uns angefreundet.
Das heißt, es läuft auf, ich benutze doch das alte Wort schwul, ist das okay für dich?
Ja. Ich würde es gar nicht so groß als Thema sehen.
Ja, okay.
Aber wenn du das möchtest, kann man das sagen. Es läuft darauf hinaus.
Genau, es läuft darauf nicht. Mich interessiert es in diesem Zusammenhang schon, weil du ja sagtest, du warst ja auch lange beziehungslos und auch aufgrund der Sache mit deinen Eltern und hier und viele unglückliche Beziehungen. Deswegen hätte es ja auch eine Rolle spielen können, dass vielleicht auch die Homosexualität so etwas war, was du vielleicht... Hattest du da von Anfang an ein gutes Verhältnis zu oder bist du überhaupt homosexuell oder bist du bi oder hat das irgendeine Rolle gespielt in den Jahren?
Das hat nie eine Rolle gespielt. Also das hat nie eine Rolle gespielt. Ich habe auch, da ich überhaupt nicht vorhatte und im Plan hatte, mich zu verlieben, war es mir auch vollkommen egal, ob die ausgesuchte Person ein Mann ist oder eine Frau.
Okay, aber du wusstest vorher, dass du eine Schwäche für Männer hattest.
Ja, ich habe das schon mal festgestellt, dass mich Männer auch interessiert haben, aber es gab auch Frauen, die mich interessiert haben. Also das war überhaupt nicht, aber ich habe das gar nicht als belastend oder als unnormal so empfunden. Ich habe ja sowieso gedacht, ach, Beziehung kommt ja für mich nicht in Frage, also brauche ich mich zu dem Thema auch gar nicht positionieren.
Ah, okay.
Mhm. Ja. Gut. Aber ja, das ist natürlich auch ein Thema in dieser Geschichte, aber für mich ist das gar nicht so das größte Thema. Da habe ich gar nicht so das Problem mit.
Okay.
Also dieser junge Mann, der in mein Leben gekommen ist, mit dem habe ich mich angefreundet. Und das war vom ersten Tag an, war da eine Sympathie. Ich glaube auf beiden Seiten. Also sowas, bei sowas irrt man sich ja meistens nicht so stark. Also man kann sich schon mit Menschen irren, aber ich glaube das auch bis heute, dass von seiner Seite aus auch eine Sympathie da war. Und wir haben Sachen miteinander unternommen, wir haben viele Sachen miteinander besprochen. Es war ein Mensch, mit dem ich über alles reden konnte, was ich vorher mit niemandem besprochen habe. Also es war ganz, ganz unkompliziert und das hat sich unglaublich frei angefühlt. Wie gesagt, ich hatte vorher schon gute Freunde, ich habe immer noch gute Freunde, ich habe einen sehr engen Freundeskreis und einen guten Freundeskreis mit sehr tiefgründigen Begegnungen, aber das war irgendwie anders und irgendwie neu und frei. Und er ist auch deutlich jünger als ich, 10 Jahre, das macht auch einen Unterschied. Also ich habe auch ein bisschen diese Unkompliziertheit an ihm geschätzt, die dieses Alter vielleicht mit sich bringt. Und wir waren auch zusammen im Urlaub. Ja, und es ist auch gar nichts zwischen uns passiert. Also es war eine rein platonische Verbindung.
Und aber wusstest du da schon, dass du irgendwie verliebt bist?
Nein, gar nicht. Gar nicht. Also irgendwann später hat es mal jemand zu mir gesagt und da habe ich spontan geantwortet, ja, ich glaube schon.
Also dir war auch gar nicht so klar, dass du verliebt warst?
Nee, mir war das gar nicht klar.
Das verweist ja so darauf, wo ich eben eigentlich auch schon so ein bisschen nachgebohrt hatte oder nachgefragt hatte, dass du nicht immer so ganz in enger Verbindung mit deinen Gefühlen oder so bist.
Ja.
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 Ja, okay.
Ja. Ja.
Und dann, wo du das realisiert hast, oh ja, das ist wohl verliebt, was ich da fühle, was hat das dann verändert?
erstmal noch gar nicht so viel. Also rational war mir klar, dass dieses Verliebtsein kein gutes Ende nimmt, also kein Happy End bringt, dass ich nicht mit diesem Mann zusammenkomme. Das war mir klar, rational, weil er hat da überhaupt keine Ambitionen geäußert, also er hat überhaupt keine Hoffnungen mir gemacht oder sowas, ne? Also das kann ich ihm wirklich nicht vorwerfen, aber ich habe es schon signalisiert. Ich weiß nicht mehr genau, ob ich es ihm wirklich auch klar gesagt habe, aber auf jeden Fall habe ich es ihm signalisiert und er hat es auch gemerkt.
Mhm.
Also er weiß das zumindest auch. Seit wann, weiß ich nicht, aber er weiß es jetzt.
Mhm.
Und er hat sich dann mehr und mehr auch zurückgezogen.
Ja.
Weil, warum auch immer. Und irgendwann...
Wieso, warum auch immer? Ich meine, die Vermutung, warum er sich zurückgezogen hat, liegt doch nahe, oder?
Ja, was meinst du?
Weil er dir die Chance geben wollte, dich zu entlieben. Ich meine, wenn man jemanden nicht wirklich glücklich macht, also man will ja auch nicht immer enttäuschen.
Ja,
also das ist ja auch unangenehm, wenn jemand jetzt in mich verliebt wäre und ich wüsste, das wird nie von mir erwidert, dann wollte ich den auch nicht so unglücklich neben mir sitzen sehen oder schmachten. Dann denkt man, jetzt ziehe ich mich zurück und dann kann er sich anders orientieren.
Ja, das kann gut sein. Ich habe bis jetzt immer ein bisschen eine andere Vermutung gehabt und die wollte ich jetzt nicht so prominent platzieren. Also ich vermute, nachdem, wie ich ihn jetzt kennengelernt habe, ich bin ja danach auch noch immer weiter kennengelernt, er ist nicht aus meinem Umfeld verschwunden, er ist immer noch da. Und so wie ich ihn kennengelernt habe, ist er halt ein Vermeider.
Du meinst so ein Bindungsvermeider?
Vielleicht auch das, aber eben auch von der Persönlichkeit her. Mhm. Er geht eben den Dingen auch aus dem Weg.
Ja. Mhm.
Also er wollte die Konfrontation eben damit auch nicht. Das war bis jetzt meine Vermutung. Die andere Vermutung kann auch sein. Also
ja,
ich weiß
beide,
es nicht.
Widerspricht sich beides auch nicht so unbedingt.
Und deswegen habe ich gesagt, ja, warum auch immer. Ne?
Ja,
auf jeden Fall war das so. Und er hat dann nach einigen weiteren Wochen, Monaten, die ins Land gingen, kam dann halt raus, dass er wieder eine Freundin hat.
Ach, der ist gar nicht schwul.
Nee. Das meinte ich ja gerade. Also er hat mir ja nie irgendwas signalisiert oder so.
Ach so, nee, ich habe daraus nicht geschlossen, dass er hetero ist.
Nee, das,
ah, okay.
Aber nein.
Also ein ganz hoffnungsloser Fall.
Ja, absolut. Und das wusste ich von Anfang an, also vom Verstand her, ja. Also wenn ich vielleicht ein bisschen früher meine Gefühle registriert hätte, wäre mir da vielleicht auch vieles erspart geblieben, ja.
Du meinst, dann hättest du früher noch gegensteuern können?
Vielleicht, ja. Das meine ich.
Also, lieber Dominik, wenn du alles, was du jetzt erzählst, das von dem Streit deiner Eltern angefangen über, du hattest nie eine Beziehung, du hast das Thema ziemlich verdrängt aus deinem Leben, du hast sogar abgeschlossen damit. Und dann verliebst du dich endlich mal und dann in ein schier wirklich hoffnungsloses Zielobjekt, das auch noch hetero ist, dann liegt die Diagnose leider einfach auf einem silbernen Tablett, dass du eine massive Bindungsangst hast. Also da komme ich ja jetzt gar nicht drum herum, um diese Feststellung. Hm. Ich hoffe, sie überrascht dich nicht.
Nein, sie überrascht mich nicht.
Hast du dich mit dem Thema schon ein bisschen auseinandergesetzt?
Ja.
Weil verbindungsängstlich ist ja typisch, wenn sie sich denn mal verlieben. Oder sie können sich sogar, also ja, es gibt verschiedene Formen, aber sag ich jetzt mal, in deinem Fall ist es halt typisch, dass du, wenn du schon mal diesem ganzen Bindungssehnsucht und Wunsch einen Raum gibst, dass dann natürlich, ich sag mal, auf ein Liebesprojekt projizierst, was dir sowieso nicht gefährlich werden kann, im Sinne, dass es
unerreichbar ist, ja.
Ja, genau, unerreichbar ist, dass es dir nicht zu nahe kommt. Also wenn der dir jetzt plötzlich zu Füßen liegen würde, würdest du wahrscheinlich sehr schnell das weiter ergreifen, ja.
Ja. Ja, also es überrascht mich nicht. Es überrascht mich nicht.
Ja.
Und jetzt.
Aber wie geht die Geschichte weiter? Also Bindungsangst hin oder her?
Naja, die Geschichte, also wie gesagt, insgesamt kenne ich ihn 3 Jahre. Und das, was sich da abgespielt hat, ist jetzt auch schon, glaube ich, ist schon 2 Jahre her, dass er dann mit seiner neuen Freundin kam und so weiter. Und da hat sich das erst für mich so richtig realisiert, dass ich ihn ja niemals, ja, wie soll ich sagen, dass ich ihn ja niemals haben kann. So, ja, also Und das war der erste Moment, wo es halt richtig, richtig wehgetan hat.
Ja. Aber guck mal, Dominik, dieses Thema Verdrängung. Merkst du, dass das zieht sich wie ein roter Faden durch unser Gespräch, beziehungsweise eigentlich auch durch dein Leben? Ja, dass du dazu neigst, so ja einfach Sachen zu verdrängen. Also irgendwie nicht so genau hingucken, nicht so genau hinfühlen. Zumindest in den Bereichen, die schmerzhaft sind natürlich. Mhm. In den schönen Bereichen wird es wahrscheinlich anders sein. Aber da, wo es wehtun könnte. Ne?
Ja.
Du guckst mich so an, so... ich kann deinen Blick gerade
ja,
schlecht deuten.
Ja, ich überlege, ob ich jetzt zu diesem Thema was sagen soll. Mir fällt aber nichts ein. Oder okay. Ob ich erzählen soll, wie die Geschichte weitergeht.
Ach so, okay. Naja, ist ja schön. Gut, dass wir so drüber reden.
Nee, also.
Ich greife diesen roten Faden so auf, weil er mir von Anfang an eigentlich aufgefallen ist im Gespräch. Weil ich glaube, dass da auch der Schlüssel zur Lösung liegen wird.
Ja.
Für dich.
Ja.
Also, ne, also da aus der Verdrängung ein bisschen mehr rauszukommen.
Ja.
Aber erzähl gerne erstmal weiter die Geschichte.
Ja. Also ich empfinde das in diesem Moment, wo es mir das erste Mal wirklich sehr wehgetan hat, wo es mir aber auch klar geworden ist, was ich empfunden habe, wie stark dieses Gefühl war, was ich vorher nicht wahrgenommen habe, nicht wahrnehmen wollte, sonst hätte es ja nicht so wehgetan. Ja. Da hat dieses Verdrängen schon ein Stück weit aufgehört. Also es war mir ja in dem Moment klar, was mit mir los war.
Mhm.
Und trotzdem habe ich nicht sofort geschafft, daraus entsprechend dann weiterzumachen und die nächsten Schritte zu gehen.
Ja, so leicht ist das dann ja auch nicht.
Nee, also das kann ich dir sagen. Das,
wenn man erstmal in so
einem
Gefühlsding blöde drin hängt, dann sonst wäre es ja leicht. Ne?
Ja.
Da gelten ja nicht mehr die Gesetze der Rationalität. Das heißt, du bist ins Elend gegangen.
Ja, schon. Also.
Erzähl.
Ich habe halt Kummer gehabt. Ja, ich habe geweint. Ich habe und da habe ich mich dann auch plötzlich einsam gefühlt.
Ja.
Ja, da fiel mir zu Hause die Decke auf den Kopf. Da musste ich alles Mögliche unternehmen, musste mich ablenken, habe mir überlegt, was ich jetzt mache, habe Kontakt zu guten Freunden gesucht, mit denen ich alles durchgekaut und gesprochen habe und so weiter. Ne? Also ja, aber es ist auch nicht so einfach weggegangen. Ich habe diesen netten jungen Mann halt auch immer weiter gesehen.
Ja.
Ja. Ich konnte ihm nicht aus dem Weg gehen. Und ja, was soll ich sagen? Ich hab ihm Vorwürfe gemacht.
Wofür?
Ja, total dumm. Also, ja, oder Vorwürfe, weiß ich gar nicht, ob das das richtige Wort ist. Ich habe ihn auf jeden Fall damit konfrontiert, dass es mir wehtut. Sagen wir es vielleicht so. Ja, aber irgendwo ist es schon ein Vorwurf gewesen. Du bist schuld, dass ich jetzt leide. Und es ist eigentlich total dumm. Und ich glaube aber, so hat er es auch empfunden, obwohl es vielleicht jetzt mit ein bisschen Abstand betrachtet gar nicht so gemeint war. Aber ich habe halt irgendwie geglaubt, er würde mir helfen, darüber hinwegzukommen. Und das ist ja natürlich, ja, irgendwie dumm, ne?
Ja, es ist auch ein bisschen hoffnungslos.
Ja, also, ja, total.
Wie soll das funktionieren? Aber im Grunde ist das ja auch wieder so eine Art, auch wieder Bindung zu ihm herzustellen. Ne?
Ja, genau. Und das ist genau der Punkt. Also, weil ich ja auch irgendwie nicht so erfahren war, wie man damit dann umgeht, was man dann am geschicktesten macht in so einem Fall. Und ja, irgendwo auch im Ausnahmezustand war, da auch nicht wirklich so ganz klar rational drüber nachgedacht habe ich schon versucht, auch eine Bindung zu ihm aufrechtzuerhalten und habe ihm halt Freundschaft angeboten.
Ja, was ja sehr schwierig ist unter den Bedingungen.
Absolut. Und es konnte ja nicht einfach wieder so werden, wie es vorher war.
Mm-mm.
Das war irgendwie, der Weg war ja irgendwie verschlossen. Und vom Verstand her habe ich das nach einer Zeit ja auch verstanden, aber emotional ging das halt gar nicht. Ja. Und er hat sich auch sehr widersprüchlich verhalten. Also es ist auch so, er ist auch auf dieses Freundschaftsangebot ein Stück weit eingegangen, aber eben auch immer nur so ein bisschen. und hat dann wieder zurückgezogen.
Ja.
Ja. Und er hat immer wieder Ankündigungen gemacht und Versprechungen gemacht und es kam dann einfach nichts.
Ja. Ne?
Also wenn wir uns mal treffen wollten, hat er dann kurzfristig dann abgesagt, hatte irgendwas anderes. Oder wenn er gesagt hat, ich mache einen Vorschlag, habe ich ein halbes Jahr gewartet und es kam halt nichts. Ja.
Und du hast dich aber irgendwie mit deiner ganzen Hoffnung an dieses Stückchen Freundschaft gehängt.
Genau. Und was ich heute darüber denke, ist, dass ich ja gar nicht diese, also dass ich gar keine Freundschaft wollte. Ich wollte ja mehr.
Ja, klar.
Ne? Und es wäre ja auch eine gute Freundschaft, wäre ja kein Weg gewesen. Das wäre ja, also im Prinzip auch eine Art von Selbstbetrug gewesen.
Ja.
Ne? Und insofern ist es nicht nur, dass er halt eben immer wieder diese Hoffnungen gemacht hat und dann wieder zerstört hat, sondern eben auch mein Anteil an der Misere, dass ich eben gar nicht begriffen habe, dass ich mir da was vormache mit der Freundschaft, dass das gar nicht geht.
Mhm.
Ja, jedenfalls nicht, solange ich das andere nicht wirklich verstanden und abgeschlossen habe.
Richtig.
Ja.
Und jetzt? Wie ist jetzt der Sachstand?
Ja, komischerweise ist der Sachstand seit ein paar Wochen für mich anders.
Mhm.
Und es ist, ich würde nicht sagen, ich bin jetzt irgendwie darüber weg oder so, aber es hat sich was verändert.
Also, was hat sich verändert? Auf jeden Fall hat sich was positiv verändert. Du scheinst nicht mehr
positiv.
So zu leiden.
Nee, genau. Ich leide nicht mehr so. Ich bin irgendwie wieder offener geworden für mein eigenes Leben.
Mhm.
Aber auch für andere Kontakte, für jemand Neues kennenlernen, habe wieder Interesse daran. Und ja, auch anzuerkennen, dass das mit der Beziehung mit ihm einfach nichts gibt.
Ja, das
und,
ist großartig.
Und dass das aber auch mit jetzt einer guten Freundschaft nichts gibt.
Ja. Ja, der wichtigste Schritt, um Probleme zu lösen, um irgendwie weiterzukommen, um nicht auf der Stelle zu treten, und das hat der Dominik ja erzählt, dass er irgendwie in dieser Beziehung so klebt und so auf der Stelle tritt und nicht richtig weiterkommt, ist das Anerkennen der Tatsachen. Also das Anerkennen, ja, so ist es. Ja, ich habe das und das Problem. Bei Dominik wäre es konkret, ja, dieser Mensch, in den ich mich da verliebt habe, wird sich auf keinen Fall in mich verlieben, weil er ist hetero. Es gibt keine Hoffnung und es ist wirklich, wie es ist. Denn dieses ewige Hängen an Problemen, an Abhängigkeiten, das ist ja auch wie eine Form der Abhängigkeit. Das ist eine Abhängigkeit, so ein Liebeskummer, aus dem man nicht rauskommt, ist immer verbunden mit der Nichtanerkennung der Fakten und der Tatsachen. Und Dominik hat hier einen wichtigen Schritt gemacht, dass er nämlich angefangen hat, das anzuerkennen. Und ich bin mal gespannt, wie weit er schon auf diesem Weg gekommen ist.
Ja, und dieses Loslassen, was ich ja von, also jetzt seit 2 Jahren schiebe ich dieses Loslassen vor mir her und weiß einfach nicht, wie das geht. Also, ja,
und es ist auch
schwer. Und versuche und denke mir, wie mache ich das jetzt? Und dann hat er mir ja doch auch zwischendurch nochmal geschrieben und dann habe ich es ein paar Tage durchgehalten, nichts zu schreiben und dann habe ich angefangen wieder zu leiden. Ja, und dann bin ich halt doch wieder schwach geworden.
Dann sag mir, wenn du jetzt mal tief nachdenkst, was war im tiefsten Inneren bei dir emotional das Bindeglied, dass du immer irgendwie noch dran gehangen hast? Ich habe da eine tiefe Vermutung.
Ja, die interessiert mich. Ich nämlich nicht. Also ich habe mich immer gefragt, ich wurde auch von allen gefragt, ja, was gibt dir das denn eigentlich?
Ja. Ich habe so eine Vermutung, wahrscheinlich ist noch mehr dahinter, aber ich spreche jetzt mal das Wort aus und du fühlst mal in dich, ob das irgendwie so in die Richtung gehen könnte. Ich sag mal, du hast die Hoffnung nicht aufgegeben. Du hattest immer noch irgendwie Hoffnung.
Ich, tra- traue mich nicht dazu, Ja zu sagen, weil ich mir gar nicht sicher bin, weil ich das in mir drin überhaupt nicht so fühle. Aber trotzdem halte ich es nicht für ausgeschlossen. Ja, also ich weiß es einfach nicht.
Also ich vermute, aber wir wollen ja nicht theoretisch werden. Deswegen sage ich den Satz jetzt zu Ende und dann können wir weitergehen im Gespräch. Wenn du wirklich, wirklich keine Hoffnung mehr gehabt hättest, und vielleicht ist es ja heute so, dass du wirklich keine Hoffnung mehr hast, dann hättest du viel leichter loslassen können.
Ja.
Wie ist es denn heute mit der Hoffnung?
Heute würde ich sagen, bin ich ganz weit weg davon.
Ja.
Die ist noch nicht ganz weg. Also anders.
Jetzt
anders,
hast du dich verraten.
Anders gesagt.
Ich habe es gehört.
Ja,
du hast es gehört.
Du hast recht, ja.
Aha, jetzt habe ich dich erwischt.
Nein, du hast auch recht, weil ich wollte nämlich was anderes sagen. Und ja, du hast recht. Ich hatte ja gerade gesagt, dass ich nicht wusste, wie dieses Loslassen ging.
Ja.
Und ich habe immer gedacht, dieses Loslassen ist irgend auch eine Technik, wo ich, also ein Kontaktabbruch, und dann muss ich nur, wie wenn ich mit dem Rauchen aufhöre, einfach ein paar Wochen mit starkem Willen durchhalten und dann ist das weg.
Ja.
Und jetzt habe ich aber vor ein paar Wochen, ich weiß gar nicht, woher das kam, aber habe ich irgendwie so diesen Impuls gehabt, das Loslassen und dass die Hoffnung stirbt, das hängt ja miteinander zusammen.
Eben, genau, ja? Das ist es eben. Also meistens ist es die Hoffnung, die klebt wie Kitt, diese scheiß Hoffnung, ich sag's jetzt mal so, dass man einfach nicht loslassen kann. Und in dem Moment, wo man sich, wenn man wirklich mal die Hoffnung begräbt, dann kann man normalerweise auch loslassen.
Genau das meinte ich. Also das, die Hoffnung begraben ist der Schritt, dann kommt das Loslassen.
Richtig. Ja?
Und nicht das Loslassen ist die Technik und dann ist die Hoffnung weg, sondern umgekehrt.
Genau, genau. Ja. Sicherlich, natürlich hilft es, wenn man den anderen nicht mehr sieht. Natürlich ist das hilfreich. Aber man kann auch in Gedanken ewig an jemanden immer noch denken, den man überhaupt nicht mehr sieht. Also dieses Hoffnungselement ist halt echt krass. Und es gibt noch ein zweites Element, was bei Liebeskummer extrem krass ist und eine wahnsinnige Zugkraft hat. Das ist der Kontrollverlust. Diese Ohnmacht, diese Hilflosigkeit. Ne? Man will irgendwie die verfluchte Kontrolle zurück. Dass es doch so wird, wie man es gerne hätte.
Ja. Warum ich gerade so gezögert habe mit dieser Hoffnung, weil das halt was sehr, sehr Unbewusstes ist oder war, was ich mir vielleicht auch erst bewusst machen musste, dass das immer noch so ist. Und ich hatte ja in der Zwischenzeit wirklich gedacht, rational weiß ich, dass da nichts draus wird. Ach, dann biete ich halt Freundschaft an und dann hoffe ich auf Freundschaft.
Genau.
Und das ist ja Quatsch. Also gute Freundschaft ist mir was sehr, sehr Wertvolles und ja, das wäre vielleicht auch was Schönes mit ihm gewesen, aber das ging ja eben auch nicht und da habe ich mir was vorgemacht.
Ja, weil da macht man sich oft sehr viel vor. Es ist ja absurd, eine Beziehung mit einem Heteromann zu wollen, es wird nicht funktionieren, wenn vielleicht irgendwann, wenn du 100% drüber hinweg bist, will ich jetzt gar nicht ausschließen, dass irgendwann eine Freundschaft möglich ist, aber solange da noch Gefühle sind, ist es viel zu schwer, auch für die andere Seite. Das hast du auch gemerkt. Also er hat sich ja nicht wohlgefühlt. Deswegen, ich denke, er ist konfliktscheu und wollte dir immer was anbieten, aber eigentlich wollte er es nicht, weil ihm die Situation so unangenehm war. Und daher kam dann dieses Getänzel von ihm von vorhin zurück, wie auch immer. Aber dieses Annehmen, also den Tatsachen ins Auge blicken, und das hast du ja letztlich getan. Dieses Ja, so ist es, also die Realität zur Kenntnis zu nehmen, das ist der wichtigste Schritt zur Lösung aller möglichen Probleme. Mhm. Also nicht nur bei Liebeskummer, sondern das ist eigentlich diese Basis von allem, weil erst dann kannst du dich dazu stellen, wenn du sagst, okay, das sind die Fakten.
Mhm.
Und man aufhört, sich die Sachen schön zu reden.
Ja, oder so Stellvertreter dafür zu finden, ne? Also wie ich das mit dieser Freundschaft gemacht habe, so empfinde ich das jedenfalls jetzt, dass ich, ach, wenn es halt nicht Beziehung ist, dann gibt es halt eine gute Freundschaft. Das ist dann das Substitut für die Beziehung. Und das, was mir halt auch klar geworden ist in den letzten Wochen, also er ist jemand, der von sich selber sagt, dass er nie enge Freundschaften hatte. was ich sehr traurig finde. Und die Freundschaften, die er hatte, die er als solche bezeichnet, wohl doch eher oberflächlich sind. Das finde ich sehr traurig, weil meine Freundschaften, ich habe eine Kindergartenfreundschaft bis heute zum Beispiel, ja, seit über 35 Jahren und andere gute Freunde, und das ist mir sehr, sehr wichtig, weil ich, wie gesagt, das als starke Ressource empfinde, wo man eben auch mal hingehen kann, wenn man Liebeskummer sonst irgendwas ist, wenn man sowas hat. Und er hat deshalb auch, glaube ich, nicht so richtig gewusst, wie das normalerweise läuft, so eine Freundschaft. Ich glaube, er hat auch diese Regeln von Freundschaft nicht gekannt, aber, und das ist mir in den letzten Wochen erst so richtig bewusst geworden, das, was ich ihm halt gezeigt habe, als das, was ich ihm als Freundschaft anbiete, das war gar keine Freundschaft. Und deswegen, das hat es ihm halt auch irgendwie unmöglich gemacht, das anzunehmen, weil es halt von meiner Seite fast eine Obsession eher war. Ne? Und eben keine Freundschaft. Und wenn er jetzt zum Beispiel jemand ist, der nicht so zuverlässig ist mit Terminen zum Beispiel, ja gut, dann muss man als Freund das ja auch ein Stück weit akzeptieren und sagen, ja gut, wenn er sich dann nicht heute um 15 Uhr meldet wie vereinbart, dann meldet er sich halt irgendwann die Tage und ist auch gut. Ja, und ich habe das dann immer direkt so als so ein komplettes Abschneiden des Bandes irgendwo betrachtet, und das ist ja nicht Freundschaft.
Ja, ja, gut, weil er dir natürlich auch viel mehr bedeutet.
Genau,
hat.
Richtig.
Wobei eine gewisse Zuverlässigkeit in Freundschaften, finde ich, ist auch wichtig, aber das muss jetzt nicht unser Thema sein, weil Freundschaft scheint ja auch überhaupt nicht dein Problem zu sein, sondern Liebesbeziehung scheint dein Problem zu sein. Ja. Und wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, warst du furchtbar unglücklich verliebt, hast dich dadurch natürlich auch einsam gefühlt, weil es ja plötzlich was zum Vermissen gab. Und das ist ganz, ganz logisch. Also das Alleinsein unter der Bedingung, ich habe kein Sehnsuchtsobjekt, das ich vermisse, kann natürlich sehr erfüllend sein. Aber sobald ich ins Elend gehe und vermisse jemanden furchtbar, fühle ich mich natürlich einsam.
Ja.
Also das ist klar. Aber du bist ja jetzt schon total auf dem Wege der Besserung. Du bist ja dabei, wirklich so aus der Nummer rauszukommen. Jetzt ist ja nur die Frage, und die wäre aus meiner Sicht jetzt die entscheidende, wie es geht's weiter. Also ich habe dir ja schon früh eine Diagnose gegeben, Bindungsangst. Und ich denke, du hast sehr bindungsängstliche Strukturen. Das heißt, das wäre ja das Thema, woran du arbeiten dürftest. Denn entweder bleibst du weiter die einsame Insel, hast aber dann auch keine Wahlfreiheit, weil du kannst dann nur Autonomie. Und du verpasst natürlich viel im Leben. Richtig Schönes verpasst du. Also würde ich dir den Tipp geben, versuche auch Bindung zu lernen. Also Liebesbeziehung, Bindung. Ne? Mhm. Und so, dass du, wenn du dich das nächste Mal verliebst, viel realistischer verliebst, sodass das auch funktionieren kann und dass das glücklich werden kann. Was natürlich nicht heißt, wenn du deine Bindungsangst bearbeitest, dass sich den Rest deines Lebens, dass du da vor Liebeskummer gefeit bist. Also auch ohne Bindungsangst kann man sich unglücklich verlieben. Aber damit wäre überhaupt die Voraussetzung mal geschaffen, dass du überhaupt eine gute Chance hast, dich auch mal glücklich zu verlieben. Und Bindungssehnsucht ist ja da, die ist ja bei jedem Menschen da. Und du hast ja gemerkt, wie stark die sogar sein kann, deine Bindungssehnsucht.
Genau, also jetzt habe ich die gespürt. Also vorher nicht.
Ja.
Du sagst, ich habe die verdrängt, das kann ja alles sein, aber jetzt habe ich sie gespürt.
Genau.
Und jetzt möchte ich eben nicht mehr dahin zurück.
Genau.
An das, was du sagst, die einsame Insel oder die Insel, wo ich zumindest alleine bin. Einsam ist ja dann doch wieder so ein Gefühl, was ich vorher eigentlich nicht empfunden habe.
Die autonome Insel.
Die autonome.
Die autonome Insel. Genau. Und vorher war sie ohne Einsamkeit, jetzt ist sie mit Einsamkeit.
Genau.
Und du hast dich halt verliebt, aber wirklich in ein völlig bindungsuntaugliches Objekt. So, klar war, dass es nichts werden kann. Aber es gibt ja so und so viele Menschen, mit denen das durchaus was werden könnte. Aber dafür ist es notwendig, dass du aus deiner Bindungsangst rauskommst. Sonst wird dir deine Bindungsangst immer empfehlen, dich in die Falschen zu verlieben. Weißt du?
Ja.
Denn da, wo es klappen könnte, die findest du dann total langweilig. Uninteressant. du wirst mit der Bindungsangst immer nur die Spannen finden, mit
denen die unerreichbar sind.
Die unerreichbar sind.
Ja, das verstehe ich. Und trotzdem weiß ich noch nicht genau, wie es geht.
Ja, genau. Und da müsstest du natürlich tiefer nochmal eintauchen in deine Vergangenheit. Der Streit der Eltern. Wer spielt da, denke ich, eine Schlüsselrolle? Denn es geht ja darum, diese tiefe alte Prägung, die du ja mitgenommen hast. Du hast ja irgendwo in deiner Kindheit und Jugend gelernt, vom inneren Muster her. Wie hast du vorhin gesagt, Beziehungen, was war dein Glaubenssatz zu Beziehungen? Beziehungen sind nichts Glückliches, ne?
Ja, oder sind gefährlich.
Sind gefährlich.
Irgendwie
ja,
sowas, aber ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe,
ja,
aber so in diese Richtung.
Geht so, gefühlt geht es in die Richtung, Beziehungen sind gefährlich. Und wenn du mal so in dich hineinspürst, was hast du so für Glaubenssätze über deinen eigenen Wert im tiefsten Inneren? Hast du eher so dieses tiefe Gefühl, ich genüge, wie ich bin? Oder hast du eher das Gefühl, ach nee, eigentlich doch nicht?
Eher das Gefühl, nicht zu genügen.
Ja.
Und das traue ich mich fast nicht zu sagen, weil jeder, der mich, oder die meisten, die mich kennen, die erleben mich doch als einen recht bodenständigen und durchaus selbstbewussten Menschen. Und so sehe ich mich eben häufig auch. Aber wenn ich wirklich drüber nachdenke, habe ich sehr, sehr oft das Gefühl, nicht auszureichen, nicht zu genügen. Und dieses Gefühl hatte ich tatsächlich jetzt auch in den letzten Jahren, wo ich halt diesen jungen Mann da nicht bekommen habe und mich aber so bemüht habe und so gekämpft habe und zwar gesagt habe, ich kämpfe um Freundschaft, aber in Wahrheit eigentlich doch um was anderes kämpfen wollte, dass es nicht reicht.
Siehst du, und es steckt jetzt so viel drin in dem, was du eben gesagt hast. Zum einen steckt da diese tiefe Wahrheit drin und das ist so bei so vielen Menschen so. Dieses tiefste Gefühl, ich genüge nicht, entgegen aller Logik, sage ich mal. Na? Also dieses Bodenständige, dieses ich kriege mein Leben hin, ich bin im Job okay, ich habe Freunde, ist alles 100% richtig, natürlich genügst du. Weil es ist nicht rational, sondern dieses ich genüge nicht ist ein ganz altes Zeug aus der Kindheit und ist rational nicht zu begründen. Aber ich finde es großartig, dass du dazu einen Zugang hast, weil das macht es für dich viel, viel leichter, wenn du das weißt. Bei vielen ist das so gut kompensiert, dass sie gar nicht wissen, dass sie im tiefsten Inneren das Gefühl haben. Dann ist es schwieriger, daran zu kommen. Also im tiefsten Inneren ist da schon dieses innere Schattenkind, das das Gefühl hat, ich genüge nicht. Und jetzt hast du noch was Zweites im Normes gesagt. Im Grunde hast du ja um dein Selbstwertgefühl in dieser Beziehung gekämpft. Du wolltest von dir überzeugen.
Ja.
Und das am überzeugungsunfähigen Objekt. Wie willst du denn hetero von dir überzeugen? Also ich meine, wenn du das nochmal so ein bisschen aus der Distanz siehst, da siehst du auch die Tragik. Du wolltest deinen Wert dir selber überzeugen, indem du um einen Mann kämpfst, der gar nicht auf Männer steht.
Ja.
Das ist hoffnungslos.
Ja.
Und verleitet mich zu der Frage, woher kennst du das, Dominik? Also irgendwas vom früher, ich meine, wie war es denn zu Hause mit der ständigen Streiterei? Streitende Eltern sind ja auch oft sehr mit sich selber beschäftigt. Ich weiß es nicht, wie war es denn?
Ja, schon so. Also ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Mutter.
Mhm.
Und ein eher angespanntes Verhältnis immer gehabt zu meinem Vater, der eben in meiner Kindheit derjenige war, der diese Instabilität aus meiner Sicht in die Familie gebracht hat, weil er überfordert war, weil er dann jähzornig war, weil er krank war. Dann war er auch zeitweise weg, also im Sinne von nicht jetzt ausgezogen oder so, sondern im Krankenhaus oder in einer psychiatrischen Klinik oder solche Sachen.
Psychisch krank.
Psychisch krank, ja. Und
also schon unerreichbar.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ganz im Gegensatz zu meiner Mutter.
Ja.
Und also ich habe das Verhältnis zu meinem Vater als immer als belastet empfunden. Und ich würde mich auch heute sehr schwer tun zu sagen, dass ich ihn so bedingungslos irgendwie geliebt habe oder sowas. Ja. Und mich auch bedingungslos geliebt gefühlt hätte. Ja. Das würde ich so nicht sagen bei meinem Vater.
Ja.
Ja. Also, ja. Also er war jähzornig, unberechenbar, ne? Dann wiederum auch nicht da, dann war er krank, dann musste man Rücksicht nehmen. Ja. Und es waren so verschiedene Facetten, die ich da auch gesehen habe in meinem Vater. Also auf der einen Seite so hilflos, weil er krank war, aber dann auf der anderen Seite aber auch so gefährlich und jähzornig und wütend und so. Ne?
Ja, verstehe. Das ist natürlich, das ist sehr, sehr schwierig für Kinder damit umzugehen. Das ist ja eben dieses Unberechenbare. Das führt ja dann auch oft dazu, dass das Kind immer guckt, wie ist Papa heute drauf?
Ja.
Wie muss ich sein? Also die sehr ausrichten.
Anpassung.
Mhm.
Ja.
Und als kleines Kind denkt man doch nicht, Papa muss in psychiatrische Behandlung. Als kleines Kind denkt und fühlt man doch, ich bin der Fehler.
Das sagst du jetzt. Ich weiß es nicht, ob ich das gedacht habe. Aber
nicht gedacht, sondern fühlt sich irgendwie so an. Ich meine, also, die Eltern sind doch irgendwie richtig und im Zweifelsfall ist man doch selber falsch.
Ja, das mag sein. Ich weiß nicht, ob ich einen Zugang zu diesem Gefühl noch habe. Also ich kann das nicht jetzt irgendwie reproduzieren
du
und sagen.
Du hast ja eben gesagt, gehen wir mal einen Schritt zurück. Du hast eben gesagt, im tiefsten Inneren ist da doch das Gefühl, ich genüge nicht. Kannst du dazu nochmal so eine innere Verbindung aufnehmen und einfach mal spüren, mit was in deinem Leben hat dieses Gefühl zu tun? So ganz tief. Woher kommt dieses Gefühl, ich genüge nicht?
Also ich kann Ausprägungen dieses Gefühls beschreiben, aber wo das herkommt, außer dem, was wir gerade schon besprochen haben.
Das meine ich ja. Ich möchte nur, dass du es fühlst, weil du eben sagtest, ja, verneint hast, dass dieses Gefühl, ich bin der Fehler oder so, oder ich genüge nicht, was mit deinen Eltern oder deinem Vater zu tun hat. Deswegen frage ich dich einfach mal, ob du vielleicht die gefühlte Verbindung eher herstellen kannst.
Ja.
Also doch,
ja,
ne?
Also ich kann die Ausprägung dieses Gefühls absolut reproduzieren und in vielen Bereichen meines Lebens, vor allem wenn ich auch wirklich mal, ich sag mal, einen Fehler gemacht habe und ich werde irgendwie auf der Arbeit oder so, werde irgendwie kritisiert.
Ja.
Ja, dann ist das ganz, ganz schnell ist das da, dass ich das Gefühl habe, ich werde ganz in meiner Person irgendwie in Frage gestellt.
Ja, genau. Und wir werden das heute nicht alles lösen können, diesem Format. Und ich merke, es fällt dir ein bisschen schwer noch. Die Verbindung zu früher ist etwas holprig bei dir. Ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Du hast ja schon viel Verbindung zu dir selbst. Du kannst diese Gefühle alle wahrnehmen. Aber es hat was mit früher zu tun, dem Streit, der Unberechenbarkeit deines Vaters und vielleicht noch viel mehr Dingen, die jetzt hier nicht alle nach oben kommen. Aber all das, also ich denke, du hast mehrfach erlebt als Kind, wie es sich anfühlt, ausgeliefert zu sein und wenig Einfluss nehmen zu können.
Ja.
Ne?
Ja.
Und das hat dich in die Autonomie geführt. Das hat dich auf deine autonome Insel geführt. Dieses Gefühl, weil wenn Eltern sich streiten, ist fürchterlich für Kinder und sie können nichts machen. Wenn der Vater psychisch krank und unberechenbar ist, ist fürchterlich, beängstigend, man kann nichts machen. Ne? Dieses Ich kann da nichts machen und ich bin ausgeliefert und Beziehungen sind gefährlich oder können gefährlich sein. Das ist alles in dir drin, das ist abgespeichert in deinen Emotionen, in deinem Gehirn und das hat dich zu der klugen Lösung geführt. Es ist ja sauschlau, die Psyche macht ja sauschlaue Sachen. Okay, wenn das so ist, dann gehe ich lieber auf die autonome Insel. Das war ja sehr, sehr schlau. Das einzige Problem ist, du bist heute groß und die Welt da draußen ist nicht dein Elternhaus. Und die Welt da draußen ist auch nicht Papa. Also ist es wichtig, dass dein Gehirn neu lernt, dass es auch vertrauenswürdige Verbindungen gibt und glückliche Liebesbeziehungen.
Ja, also jetzt habe ich in den letzten 3 Jahren, wie lange auch immer, wie ich diesen Mann eben kenne, das jetzt gerade nicht erlebt. Und trotzdem,
ja.
Und trotzdem sage ich jetzt mit ein bisschen Abstand und mit einem Schlenker, den ich da gemacht habe, eben mit dem Anerkenntnis, dass das einfach nicht geht und dass ich die Hoffnung begraben muss und loslassen muss und auch loslassen kann, hoffentlich. Hoffentlich loslassen kann. Hat sich da in den letzten Jahren, ist da was aufgebrochen?
Ja,
und gut. Das empfinde ich jetzt als was unglaublich Wertvolles, für das ich dankbar bin, wo ich jetzt natürlich auch weitermachen möchte. Also es geht mir jetzt genau nämlich nicht mehr darum, dass ich meinen alten Zustand wieder zurückhaben will. Es geht mir jetzt darum, diese Situation jetzt zu beenden und weiterzugehen dann aber auch und eine Beziehung zu finden.
Richtig. Das wird dir auch gelingen, wenn du dran bleibst. Es ist halt wichtig, dass du an diese Themen, die wir hier jetzt besprochen haben, dass du da dran bleibst. Ich würde dir auch tatsächlich empfehlen, dir da nochmal Psychotherapeuten oder so zu holen, Psychotherapeutin, mit denen du gut daran arbeiten kannst. Und weil das kann man ja auflösen, das sind alte Prägungen. Und natürlich hast du da was reinszeniert. Du hast wieder so eine unglückliche Liebesbeziehung, ja, diesen alten Schmerz, dieses Hoffnungslose, dieses Ausgeliefertsein, das hast du ja alles erlebt, indem du dich unbewusst in den Falschen verliebt hast. Und diese Reinszenierung vom alten Schmerz ist ja ganz oft in der Hoffnung und diesmal gibt es ein Happy End. Was wir hier ja erleben bei Dominik ist, was so oft auftaucht bei Menschen, die eben aus einer nicht glücklichen Kindheit kommen oder unglückliche, ungünstige Bindungsmuster aufgenommen haben, dass sie dazu neigen, immer wieder die alten Konstellationen zu reinszenieren, also das Altbekannte wieder aufzusuchen. Wir sprechen ja in der Psychologie da auch von einem sogenannten Wiederholungszwang. Und dahinter stecken eigentlich im Großen und Ganzen zwei tiefe Motive. Das eine Motiv ist, diesmal schaffe ich es, ein Happy End herbeizuführen. Diesmal wird alles gut. Diesmal habe ich genügend Kontrolle und Einfluss, um es besser zu machen. Weil Kinder glauben ja auch immer irgendwie, sie wären verantwortlich. Sie müssten nur richtig sein und alles wird gut. Und dann gibt's keinen Streit mehr daheim. Und dann wird Papa lieb. Und das sind ja so Kindergedanken. Und dieser Wunsch, das Happy End herbeizuführen, der kann sehr tief sein und sich dann immer wieder reinszenieren. Und das andere ist dieses Altbekannte, das Vertraute der Situation, des Unglücklichseins, des ich weiß, wie es geht, keine Beziehung zu haben, wäre es bei Dominik. Daran kennt er sich aus. Er hat sich ja aufgrund seiner Bindungsangst noch nie getraut, eine echte Nähe zuzulassen. Also lässt er sie auch diesmal unbewusst nicht zu, indem er sich unbewusst natürlich in den Falschen verliebt. Und das ist das Terrain, in dem er sich auskennt. Aber eine echte Nähe, eine richtige Verbindung, das wäre komplettes Neuland für ihn. Und dem wird er ausweichen, solange er seine Bindungsängste nicht bearbeitet hat. Wichtig ist, das habe ich eben noch mal so spontan gedacht. Du sagtest eben, wenn ich die Hoffnung aufgeben kann. Ich glaube, das ist eine Frage deiner persönlichen Entscheidung. Da hast du Entscheidungsfreiheit. Denn wenn du sie nicht wirklich aufgibst, die Hoffnung mit diesem Menschen, dann hast du irgendeinen Vorteil davon. Was, und ich stelle dir jetzt die Frage, auf einer unbewussten Ebene, was bringt es dir an der Hoffnung, immer noch ein kleines Stück weit festzuhalten? Was bringt es
nichts
dir? Doch, es muss dir was bringen, sonst hättest
du schon. Ich wüsste nicht, was. Also, meine spontane Antwort ist nichts.
Mhm.
Und ich verstehe deinen Punkt, aber ich wüsste nicht, was es ist.
Ich mache dir mal einen Vorschlag.
Mhm, gerne.
Vielleicht, weil jetzt deine ganze Bindungssehnsucht ausgebrochen ist, die du ja 38 Jahre auf deiner autonomen Insel gut verwaltet hast, die immer irgendwie unterdrückt war. Vielleicht ist es dieses Gefühl, lieber dieses bisschen Bindung als gar keine. Weil wenn du dich wirklich loslösen würdest, dann hättest du überhaupt kein Sehnsuchtsobjekt mehr im Moment. Dann wärst du wieder. Das ist ja auch eine Art der Bindung, die du hast, indem du nicht ganz loslässt. Die vielleicht doch dein Herz erwärmt und sagst, ja.
Das ist ein spannender Gedanke. Hm. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das stimmt, ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja, also muss ich da ansetzen, oder?
Ja. Die Bindung, ne? Es ist eben immer noch so ein bisschen Bindung, die du irgendwie dir schon noch ein bisschen warm halten willst, weil es ist ja auch so schön. So ein bisschen sehen, binden, schwärmen und dann doch wieder ein bisschen hoffen. Ja. Also letztlich ja, auch eine Entscheidung, die Hoffnung aufzugeben.
Ja, ich glaube schon, dass du da recht hast. Ich denke gerade noch so drüber nach. Ich habe auch so eine gewisse Nostalgie. Genau. Ja, so nach dem Motto, ach, am Anfang, das war so schön, ich habe ihn da kennengelernt und es hat irgendwie Klick gemacht, ja, auch jetzt auf einer platonischen Ebene. Wir waren zusammen im Urlaub, ja, plötzlich, ich bin ja früher immer alleine verreist, ich fand das ja herrlich, ne? Und dann bin ich plötzlich mit ihm verreist und jetzt kann ich das nicht mehr so gut. Ja, ja. Also da ist irgendwie, ich verbinde ihn halt auch mit dieser Veränderung, die ich jetzt da erlebt habe. Und irgendwie ist das ein Stück weit der Grund, warum ich nicht ganz loslassen kann, ja.
Ja, aber das, was du so lange nicht sein durfte, nämlich Bindung, darf plötzlich sein. Und das willst du nicht so schnell wieder aufgeben, auch wenn die Bindung unglücklich ist.
Mhm.
Ja. Aber dann, das ist halt ein ganz klarer Kompass auch, wo deine Sehnsucht ist. Und ich denke, es wäre wirklich gut, auf diesem Weg auch wirklich mit psychotherapeutischer Begleitung weiterzugehen, weil dir eine große Bindungsunsicherheit durch deine Kindheit entstanden ist, auch wenn deine Mutter dir Bindung gegeben hat. Aber wer weiß, wie tief die Streitereien deiner Eltern war, dass auch als du klein warst, auch wenn Mama versucht hat, viel zu kompensieren und an Nähe zu kompensieren, durch die psychische Erkrankung deines Vaters, durch die Streitereien, eben auch wirklich so eine tiefe Bindungsproblematik einfach da entstanden ist. Ja, ein Trauma, ist ein Bindungstrauma. Aber die Dinge kann man bearbeiten und man kann bindungssichere Erfahrungen machen. Das ist wirklich bearbeitbar. Und ich würde dir einfach ins Herz legen, das willst du ja auch, diesen Weg jetzt einfach weiterzugehen von hier aus und in eine Bindungssicherheit zu kommen. Und dann wirst du dich auch früher oder später einfach in den oder die Richtige verlieben.
Gut.
Was hältst du davon?
Ja, viel. Viel.
Ja.
Ja. Also wie schon gesagt, ich möchte nicht zurück. Ich habe jetzt so ein bisschen Witterung aufgenommen.
Ja, schön, und das ist doch toll.
Ich möchte dahin nicht zurück, weil das irgendwie jetzt auch was Schönes verheißt. Ne? Also,
genau.
Ja.
Das ist doch toll. Insofern kannst du dem Menschen dankbar sein. Der hat eine Seite in dir zum Schwingen gebracht, die sehr lange so irgendwie eingerostet war. Und jetzt schwingt sie wieder. Der Wunsch nach Bindung, nach Verbundenheit, nach Zugehörigkeit. Und das ist ja auch das Schönste und Tollste, was es für uns Menschen gibt. Und wenn du das jetzt weißt und fühlst und dir das klar ist, dann kriegst du das hin.
Ja.
Es muss ein bisschen aufgeräumt werden in deiner Kindheit.
Ja.
Da musst du ein bisschen entrümpeln.
Also das, was du gerade gesagt hast, dass ich ihm halt dankbar sein kann, das ist auch so. Und dieser Gedanke, der setzt sich auch immer mehr durch, dass ich ihm auch gar nicht mehr böse bin und dass ich, er hat mich sehr verletzt. Also er hat schon wirklich Aktionen gebracht, die unmöglich waren, aber trotzdem, ich verzeih ihm das und ich bin ihm dankbar, aber es hört jetzt auch irgendwie auf.
Ja, ne? Genau. Genau. Das Letzte ist noch eine Frage deiner persönlichen Entscheidung, dass du immer sagst, so, jetzt reicht's. Aber es geht dir ja schon viel besser. Das ist ja schon mal gut.
Ja, seit ein paar Wochen. Das ist relativ neu.
Schön, genieß es. Gut, dann hoffe ich, dass du damit jetzt gut weitergehen kannst. Und bedanke mich mal sehr für deine Offenheit und das tiefe Gespräch.
Ja, danke dir.
Das war es diesmal wieder bei Stahl, aber herzlich mit Dominik und es war für mich ein sehr schönes, spannendes Gespräch. Es zeigt wieder mal, wir können in diesem Format natürlich nicht alles lösen, aber wir können, beziehungsweise ich kann mit meinen Klienten entscheidende Weichen stellen und der Dominik ist so aufgeschlossen und eigentlich auch gut reflektiert. Ich bin mir sicher, der wird diesen Weg weitergehen und ich bin mir eigentlich auch sicher, dass er nochmal richtig glücklich wird mit einer Liebe in diesem Leben. Und jetzt hören wir noch mal kurz rein, wie es Dominik seit unserem Gespräch ergangen ist.
Ja, hallo. Erstmal ganz herzlichen Dank, dass ich da teilnehmen durfte. Ich fand die Atmosphäre in der Praxis und unter dem Team total einladend, sich auch zu öffnen. Das Gespräch war für mich sehr, sehr bereichernd. Es hat mich total bestärkt in dem Weg, in dem ich jetzt stecke. Es hat mich total bestärkt, dass Steffi auch gesagt hat, dass es vor allen Dingen jetzt noch an meiner persönlichen Entscheidung liegt. Und auch einen Fokus mitgegeben, wo ich nochmal weiter dran arbeiten kann, was mich betrifft. Ich hatte das Gespräch mir fast ein bisschen anders vorgestellt. Die Richtung hatte ich so eigentlich gar nicht erwartet. Aber das war total hilfreich und ich werde mich jetzt da auch nochmal um Psychotherapie bemühen, dass ich da an dem Thema einfach weiterarbeite. Ja, ich bin von dem Gespräch dann weggefahren. Ich hatte eine längere Autofahrt dann nach Hause und habe mich einfach total locker und leicht gefühlt und war ganz, ganz angeregt davon. Und die ganze Schwere war einfach auch weg. Ja, es war in jeder Hinsicht eine wertvolle Erfahrung und ich bin sehr dankbar, dass ich da teilnehmen konnte. Ich hoffe, dass das für die Hörer auch eine interessante Podcast-Folge dann wird. Für mich war es auf jeden Fall ein Schlüsselmoment in meinem Weg und er hat mich sehr bestärkt.
Das nächste Mal ist die Alex bei mir und sie kommt mit einem Thema, das bestimmt viele kennen, nämlich die lieben Schwiegereltern. Und sie fühlt sich von ihrer Schwiegermutter insbesondere extrem oft richtig getriggert und sie möchte eigentlich zu einem guten Verhältnis zu ihr finden. Und warum sie bei der Schwiegermutter so schnell hochgeht, das werden wir gemeinsam erforschen. Bis zum nächsten Mal, eure Steffi. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Raue, redaktionelle Leitung Ann Groß.